Gegenüber manchen Frauenfrühstücken ist es hier recht klein und deswegen können wir auch ein bisschen persönlicher sein. Weil wenn ich euch so angucke, sind Frauen, mit denen bin ich verbunden, mit denen hat Gott etwas Besonderes gemacht. Hier haben wir die Kükenbank heute mal. Sind viele Teenies sind in der WG, da an der Christuskirche, die haben irgendeinen Brunch heute, die fehlen. Herzlich willkommen alle Besucherinnen und Gott macht manchmal besondere Dinge. Der eine weiß immer nur einen kleinen Teil und der andere weiß auch immer nur einen kleinen Teil. Und Lea, wir mussten ja an Michi abgeben, er ist ja hier in der Gemeinde groß geworden und ist dann über Umwege zu euch in der Gemeinde gekommen und da hat Gott etwas Besonderes getan, weil hier war er mehr so auf dem Rückzug und wollte seinen Weg finden im Glauben. Und dann ist er zu euch in die Gemeinde gekommen, ist eine freie evangelische Gemeinde in Kaltenweide, eine Gemeindegründungsarbeit. Und dort ist er erstmal in Jüngerschaft gekommen. Da war Simeon, da war dein Bruder, da war Silas auch noch. Und er hat so ein paar Monate, halbes, anderthalb Jahr hat er Jüngerschaft gehabt. Dann haben die sich wieder mehr zurückgezogen und jetzt muss er das anwenden, was er gelernt hat. Der ist ganz schön herausgefordert. Eine Gemeindegründungsarbeit ist ein geistlich heftiges Ding. Und du bist da noch mit bei, ne? Ist dein Zuhause noch?
Ja.
Ja. Mhm, schön. Ja, dann auch herzlich willkommen alle Frauen, die von weiter weg kommen. Ich glaube, das weiteste weg ist heute nicht Esmat, sondern Brasilien macht das Rennen. Melde dich mal da. Ist am weitesten weg. Ja, schön und schön, dass ihr so unbeschreiblich weiblich seid. Ihr habt euch so richtig schön gemacht. Ja, tja, genau, wir sind eben Frauen. Ja, genau, und dann haben wir heute ein Thema. Es ist für gläubige Frauen, es ist ein Thema, was uns dazu bringt, im Glauben durchzuhalten, eine lange, lange Zeit. Und da taucht Dagmar mal wieder auf, die jetzt schon jahrzehntelang durchgehalten hat. Nicht nur durchgehalten, sondern steht im Glauben mit Jesus. Ja, genau. Das ist schön. Ja, wir haben heute, ich hoffe sehr, auf Frauen unter uns, die dem Glauben noch ferne stehen. Ich hoffe es sehr. Weil Gottes Anliegen ist es, dort, wo er verkündigt wird, soll der scheinbar so ferne Gott euch nahegebracht werden. Oder dieser mysteriöse, unsichtbare Gott soll sichtbar gemacht werden. Und das wollen wir mit tun. Dann die Frage ist, was ist denn Glaube überhaupt? Fragen wir mal Gott, Herr, was ist Glaube? Kannst du das erklären? Und wenn wir fragen und auf eine Antwort warten, kann man nur sagen, Gott hat die Antwort schon gegeben. Wir finden all das, was wir brauchen zum Glauben hier in diesem Wort. Und wenn es darum geht, lange im Glauben durchzuhalten, müssen wir erstmal wissen, was ist denn Glaube? Genau das ist ausgesprochen in Gottes Wort und sagt uns, in Hebräer 11 steht, dass der Glaube ein festes Festhalten ist auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, auf etwas Unsichtbares. Für uns heißt das, wir glauben an die reale Person Jesus Christus, der in der Dimension Gottes lebt und für uns nicht sichtbar ist, für die natürlichen Augen und meistens auch nicht für die natürlichen Ohren. Die Hoffnung, auf die wir hoffen, ist keine Hoffnung auf etwas, sondern auf jemanden, auf die Person Jesus Christus. Jesus kommt in einem konkreten Punkt unseres Lebens in unser Leben und er bleibt ein Leben lang. Der Glaube ist also nicht was, wenn man in eine Kirche geht, macht die Kirchentür auf, befällt er einen wie ein Schnupfen und wenn man rausgeht, fällt er wieder ab. Das ist der Glaube nicht oder auch kein heiliger Dampf, der um die Seele wabert, um einem gute religiöse Gefühle zu geben. Ja. Auch das ist der Glaube nicht. Oder eine Erfindung von Menschen für einsame Stunden, solange bis man wieder in der geschäftigen Realität ankommt. Der Glaube ist etwas Lebenslanges und er muss geprüft werden. Er wird Prüfungen unterzogen, ob er echt ist. Gottes Wort sagt, dass es geprüft wird wie Gold, ob es Gold ist oder ob es etwas ist, was schnell sich in Luft auflöst. Der Glaube soll ja halten, der soll uns von hier, dem Leben mit Gott auf der Erde, bis in die Ewigkeit hineintragen. Und so ein Thema haben wir heute. Was tut Gott, damit wir lange durchhalten? Warum ist das witzig, Inga? Schwitz. Ja. Gut, wir werden das hören. Wir haben auch einen Teil. Und der kommt heute. Ein Teil. Also der Glaube gleicht mehr einem Marathon, nicht der Kurzstrecke. Wir müssen lange durchhalten. Und eins von den Instrumenten Gottes, die uns zum Durchhalten bewegen, das ist das Thema heute, das heißt der Umgang mit den unverständlichen Dingen Gottes. Hört sich das kompliziert an? Der Umgang mit den unverständlichen Dingen, die wir nicht verstehen von Gott. Wenn wir Gott noch ferne stehen, verstehen wir gar nichts. Er ist weit weg, er ist unsichtbar. Wie soll man ihn verstehen, wenn wir schon länger mit Jesus gehen? Haben wir auch Fragen, auch als gläubige Frauen haben wir Fragen. Und da sind wir doch zur Zeit als Gemeinde, als diese Gemeinde im Lukas-Evangelium und da erscheint wie auf dem Präsentierteller Maria. Und Maria hat diese unverständlichen Dinge im Glauben, die sie jahrelang beschäftigen, die Gott nimmt. Und schnöder ausgedrückt könnte man sagen, in ihrem Leben gibt es Dinge, Aktenzeichen XY ungelöst, Petra, dein Thema, ab in eine Mappe, verstehe ich nicht, kann ich nichts mit anfangen, packe ich weg. Vielleicht kommt irgendwann mal eine Lösung, vielleicht aber auch nicht. Aber wir sind ja Frauen, wir nehmen nicht dieses Amtsdeutsch, Aktenzeichen XY ungelöst, sondern wir nehmen die Perle als Bild. Okay. Wenn du irgendeine Botschaft für mich hast, Inga, dann musst du das deutlicher machen. Ah ja, danke. Gut. Wir nehmen die Perle, weil, um uns diesem Thema anzunähern mit Maria und den unverständlichen Dingen im Glauben, wir wissen ja, dass eine Perle entsteht, indem in eine Muschel etwas Irritierendes hineingerät, sogar etwas Störendes, ein Fremdkörper in eine Muschel. Und das ist etwas Verborgenes, das gerät da rein und keiner sieht es, die Muschel ist zu. Und so ist es auch mit uns. Wir sind ein Gefäß, in das Gott etwas hineinlegt, etwas Irritierendes und etwas Störendes oder etwas Fremdes in unser Inneres hinein, woran wir arbeiten müssen, woran Gott mit uns arbeitet. Das können sein Fragen zu dem Charakter Gottes, dass wir Gott nicht verstehen, warum er wie ist, warum er so mit mir umgeht. Nicht verstehen von Situationen und den Auswirkungen auf meinem Leben, wo ich doch keinen Einfluss drauf habe und nur Gott etwas ändern könnte. Können auch Worte aus der Bibel sein, die uns direkt ins Herz gehen, aber die wir nicht verstehen, die uns irritieren und stören. Und wer hat das nicht erlebt? Menschen, von denen uns Gott nicht befreit. Ja, wir müssen es ihm klagen. Mach dich bereit, gerade wenn du jung im Glauben bist. Und ich bin mal gespannt, ob Dagmar das bestätigen kann, dass diese Dinge im Leben sind, die man jahrelang tragen muss und wo Gott Schicht um Schicht eine Perle der Erkenntnis draus machen will, die Gott gefällt und die für andere Menschen eine Schönheit ist und zum Segen ist. So macht Gott das. Mach dich bereit, einzeln und handverlesen und sehr, sehr persönlich tut Gott diese Fremden, diese Störenden oder diese Steinchen hinein in dein Inneres, woran du arbeiten musst, was Jahr um Jahr in dir arbeitet. Diese Dinge lösen Fragen aus in deinem Leben, auf die du nicht selber kommst. Gott bewegt dich dadurch in eine bestimmte Richtung hin. Dieses Unverständliche, warum Gott so ist und warum er diese Dinge tut, die sollen uns die Oberflächlichkeit austreiben. Dass wir mit mehr Eifer beten, dass wir mit mehr Eifer im Wort Gottes forschen. Gott, warum bist du so? Wie kommt denn das? Aber wir gucken jetzt mal bei Maria. Was für Dinge hat Maria denn getan? Zweimal wird über Maria gesagt, als sie zwischen 16 und 20 ist, dass sie sich wundert über Dinge und dass sie Dinge im Herzen bewahrt. Gott legt etwas in sie hinein, was sie in sich tragen muss, woran sie arbeiten muss. Einmal ist es mit um die 30, einmal um die 3, also als sie 33 Jahre im Glauben ist und dann in der Apostelgeschichte, als Jesus schon in den Himmel aufgefahren ist. Wir gucken mal in Lukas 2, Vers 18 und 19. Gibt es eine Frau unter uns, die gar nicht die Geschichte von Maria kennt? Wir leben in Deutschland, dem christlichen Abendland, so gut wie alle kennen die Geschichte von Maria, ja? Westmatt? Du auch? Gut. Maria, die irdische Mutter Jesu. Lukas 2, Vers 18 und 19, das Erste. Jesus ist geboren, die Engel sind den Hirten erschienen, Maria ist mit dem Kind dort in diesem Stall, die Hirten kommen vorbei und es passiert Folgendes. Und alle, vor die es kam, was nämlich erzählt wurde über die Engel und die ganze Geschichte, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Hier und schon beim Besuch des Engels, aber hier steht, dass sie sich wundert und dass sie es im Herzen aufbewahrt. Hier sehen wir, dass Gott etwas in ihr Herz hineinlegt, was sie nicht abschließen kann. Oh, danke, Inka. Womit sie noch nicht fertig ist. Sie hatte einen Besuch vom Engel Gabriel gehabt, sie war schwanger vom Heiligen Geist, Gott hatte bestätigt, sogar Josef bestätigt, ja, es ist okay, sie ist nicht mit einem anderen Mann zusammen gewesen, auch wenn sie nicht versteht, was es heißt, schwanger vom Heiligen Geist. Es gab keinen Ultraschall und man konnte überhaupt noch nicht im Bauch reingucken. Sie wusste nicht, was wird da rauskommen. Und sie hatte keine Ahnung und keinen blassen Schimmer, was das alles bedeuten sollte. Sie hat nur gesehen, sie hält einen kleinen Menschen auf dem Arm, der trinkt an ihrer Brust, der pupt in der Windel, ein ganz normales Baby, kein Thron, keine Engel mehr, kein König, keine Krone, außer jetzt verschiedene Menschen, die ihr das zugesagt haben, was draus werden wird. Sie hat ihn bestimmt stundenlang angeguckt und hat gedacht, gut, der Name ist schon so, wie der Engel gesagt hat, aber das war's auch. Ich verstehe gar nichts. Sie musste es in sich tragen, in ihrem Herzen, viele Jahre. Diese Perle war noch nicht fertig. Da war noch dieses Irritierende, dass sie Jesus nicht verstanden hat und auch Gott nicht verstanden hat. Es gibt andere Gebiete, wo wir das denken, Gott, bist du wirklich mein Versorger? Ich kann das nicht erkennen, ich sehe das nicht. Gut, ich bin nicht verhungert und ich hatte irgendwie immer genug, aber ich verstehe das nicht, das ist mir noch ein Rätsel. Warum lässt du dies Leid in meinem Leben zu? Wie kann es mir zum Besten dienen? Ich verstehe das einfach nicht. Das legt er in dein Herz hinein und du musst es tragen. Oder wenn du denkst, ich brauche die Liebe eines Menschen und nicht nur den himmlischen Tröster. Herr, rede mit mir. 6 bis 8 Wochen später, nämlich als von der jüdischen Sitte her sie die Tage ihrer Reinigung um waren und sie das Kind nach Jerusalem, den Erstgeborenen, brachte, brach es wieder auf. Und das tut Gott auch. Wenn wir Fragen in uns tragen, begegnen uns Menschen, die es wieder hochbringen. Die lösen wieder neu diese Frage aus, die so bohrend in uns ist. In diesem Falle waren Simeon und Hanna. Kennst du auch solche Namen von Menschen, wo Irritationen ausgelöst werden? Ich kenne auch so einen Namen. Der Name ist Jens. Aber ihr denkt falsch. Ihr denkt falsch. Es ist nicht so, dass meine Ehe eine einzige Irritation ist. Außerdem habe ich ja schon 34 Jahre durchgehalten. Das ist ja schon mal was. Aber da ist dieser Vers in der Bibel, in Epheser 5, wo steht, dass Mann und Frau ein Bild für Christus und die Gemeinde sind, ist. Und dass Jesus uns ohne Flecken und Runzeln dahinstellen will. Und das ist mir so ein, das verstehe ich nicht. Ich denke, wenn ich uns angucke und das, was Gott darstellen will, dann sehe ich so viel, was ich nicht verstehe. Und das arbeitet in mir, das bewegt mich. Dann denke ich, wenn du Flecken und Runzeln in mir entfernen willst und sie kommen aber immer wieder raus in den Irritationen mit meinem Mann, wie kann das sein? Wie geht das bloß? Und ich erkenne, dass in diesen Irritationen er mir zeigt, wie ich bin und ich mich davon abwende und sage, nee, so will ich nicht sein. Nein, das gefällt mir nicht. Das ist hässlich, so ist es nicht gut. Und ich erkenne, so entfernst du Flecken und Runzeln in den Irritationen und Störungen, in dem danach Fragen, im Anschauen, was nicht schön ist, da beantwortest du die Fragen. Da wächst eine Schicht Perlmutt um diese Perle rum. Wie ist es bei dir? Vielleicht begleitet dich die Frage nach Feindesliebe. Weil du über Jahre immer wieder Menschen triffst, mit denen du nicht klarkommst, aber du musst diese Störungen in dir tragen, du musst sie behalten. Gott lässt es nicht zu, dass sie verschwindet und dass du wieder in die Oberflächlichkeit abdriftest. Monat um Monat musst du mit dieser Störung leben. Und ist es nicht wunderbar und wie eine wunderschöne Perle der Erkenntnis, wenn du jemanden triffst, der unempfindlich ist gegen Sticheleien, der schnell vergeben kann und der Böses ertragen kann. Ist es nicht wunderbar, wenn man jemanden trifft, der das geübt hat, Monat um Monat, Jahr um Jahr? Das ist doch wunderbar, mit so jemandem zusammen zu sein. Eine weitere Sache, die für mich eine Frage ist, wo ich Gott nicht verstanden habe, und das hat er in mich hineingelegt. Ich weiß das, weil ich mich mit dem Thema nicht beschäftigen möchte. Das ist mir nämlich unheimlich. Das ist das Thema Tod. Das Thema Tod. Aber er hat es in mich hineingelegt, dass ich mich damit beschäftigen muss und ich sammle wie ein Eichhörnchen fleißig meine Anhaltspunkte und meine, die Beantwortung der Fragen im Sprechen mit Jesus. Vielleicht erzähle ich davon noch, ich weiß es noch nicht genau. 12 Jahre nach dem ersten und zweiten Mal, wo sie sich wundert, Maria und die Sachen im Herzen bewahrt, ist sie wieder im Tempel und wieder in Jerusalem. Und das ist im selben Kapitel in Lukas 2. Und da passiert Folgendes. In Vers 49 bis 51. Jesus ist 12 Jahre alt. Sie waren also zum Passafest nach Jerusalem gegangen und wie Eltern so sind und wie Jugendliche so sind, Jesus war mit seinen Freunden unterwegs gewesen, hatte sich vielleicht abgemeldet, gesagt, ich laufe weiter vorne unter den Pilgern. Und sie waren wieder in Richtung Heimat Galiläa gegangen, kommen und auf dem Weg finden sie Jesus nicht. Sie suchen, waren schon eine Tagesreise weit gegangen, sie suchen, konnten ihn nicht finden und sind zurückgegangen nach Jerusalem und sehen, dass Jesus mitten im Tempel sitzt. So, bei Maria ist es 12 Jahre her und Jesus ist im Heiligen Geist gezeugt, er hat den Heiligen Geist, er sitzt im Tempel mit 12 Jahren und inzwischen ist es schon gekippt. Das, was Maria in ihrem Innern über Jesus weiß, und das, wie Jesus Gott kennt. Inzwischen ist Jesus durch seine Beziehung zu Gott weiter als Maria. Sie wundert sich immer noch. Es steht über sie, ich lese mal. Und als sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Er sprach zu ihnen, Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Da kommt es wieder hoch, da taucht es wieder auf. Das Unverständliche im Glauben, das, was ich nicht verstehe bezüglich Jesus, bezüglich Gott. Aber sie behält es in ihrem Herzen, sie bewahrt es auf. Gott arbeitet daran, dass sie versteht, dass sie Dinge in Zusammenhang bringt. Das Wort Gottes und ihr Leben, was sie gehört hat an Prophezeiung, was sich erfüllen wird. Das nächste Mal 30 Jahre später in Kanaan. Jesus ist 30 Jahre alt und ich sage euch, Maria ist so dicht dran. Die Perle ist schon ganz schön gewachsen. Das ist in Johannes 2, Vers 1 bis 5. Es hat sich schon was getan. Das, was ihr im Glauben unverständlich ist, ihre Fragen, haben sich schon verändert. Das ist so toll. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es hätte nicht viel gefehlt und sie hätte geschwiegen. Aber sie hat was gesagt. Diesmal wundert sich der Speisemeister, sie aber nicht mehr. Weil der Speisemeister es nicht versteht. Aber ich habe 4 Söhne, eine Tochter und die ganze Zeit, wo die Kinder bei uns zu Hause noch waren, es wohnt nur noch Michi zu Hause, haben wir uns unterhalten. Wir haben zusammen gebetet. Sie haben mir von ihrem Glauben erzählt, der in ihren Herzen ist. Ich kenne sie. Ich weiß, wie sie mit Gott leben. Ein kleines Stückchen. Aber ich kann das wahrnehmen, was an Glaubenspflanze in ihren Herzen ist. Ich kenne ihre Fragen, ich kenne Phasen, wo sie stark sind und Phasen, wo sie schwach sind. Ich habe mit ihnen gelebt. Und so ist es auch mit Maria hier. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sie mit Jesus gelebt hat, aber sie kennt ihren Sohn. Sie hat neben ihm gesessen, wenn er im Tempel gebetet hat. Sie hat mit ihm zu Hause gebetet. Sie hat gehört, was für Glaubensaussagen aus seinem Herzen kamen. Sie weiß, es ist etwas Besonderes um ihn und da passiert was. Er sagt, es kommt die Zeit, wo ich meinen Dienst anfange und sie wusste, das kommt jetzt, das steht bevor, das stand im Raum, das war für sie sonnenklar. Sie hat sich nicht gewundert, sie wusste, es passiert was. Hätte sie doch ihren Mund gehalten, dann hätte sie sagen können, siehste, wusste ich doch. Aber sie hat was gesagt. Und dann spricht sie ihren berühmten Satz. Sie sagt nämlich zu den Dienern, die das Wasser bereitstellen, was er euch sagt, das tut. Was Jesus euch sagt, das tut. Und wenn wir uns hier angucken, hier sind viele, die Mehrheit sind gläubige Frauen, aber wir haben alle Fragen. Wir tragen alle dies Unverständliche in uns. Wir haben unsere Krisen gehabt und Dinge, die wir nicht verstehen. Und trotzdem sagen wir mit einem Brustton der Überzeugung, was Jesus euch sagt, das tut. Da finden wir Leben. In seinem Wort finden wir Leben, in der Anleitung, wo Jesu Worte aufgeschrieben sind. Trotz aller Irritation sagen wir, was er euch sagt, das tut. Das ist eine gute Entscheidung. Woher weißt du denn, dass Jesus dir was sagen will und dass er in dein Leben hineinreden will, dass er für dich persönlich ein Wort hat? Hier findest du dieses persönliche Wort in der Bibel, in Gottes Wort und auch durch Menschen, die Gott kennen. Auch sie können dir ein persönliches Wort von Gott bringen, solange du Gott noch nicht so gut kennst. Hat denn Jesus auch so eine Störung in dich hineingelegt? Fragen über den Charakter Gottes? Lebensumstände, die du nicht verstehst? Gott hat sie dir gegeben, damit du eine lange Zeit durchhalten kannst. damit du innerlich dranbleibst an Gott. Jetzt 33 Jahre nach der Geburt Jesu. Maria ist, schätze ich, um die 50 Jahre alt, entweder kurz davor oder kurz danach. Bei den Perlen gibt es unter den Fachleuten etwas, das heißt Lüster. Habt ihr das schon mal gehört? Der Glanz der Perle heißt Lüster. Bitte? Lüster. Und je schöner der Glanz ist, umso schöner ist der Lüster. Ist ein komisches Wort. Ne? Ich habe es von meiner Mutter gelernt, die bei QVC öfter mal Perlen gekauft hat. Aber es gibt Perlen, die glänzen so wunderschön. Da ist Schicht um Schicht Perlmutt drumherum gekommen. Und das ist die Vollendung, dieser Lüster, dieser wunderschöne Glanz. Das ist, wenn aus deinen Fragen und aus deinem Unverständlichen im Glauben etwas Wunderschönes geworden ist, was Gott nimmt, um für sich ja, zu sehen, ja, diese Schwester, dieser Mann sind dabei geblieben im Glauben. Sie sind nicht weggelaufen, sie haben lange durchgehalten. Und es wird noch jemand anders zum Segen, der vielleicht auch das Problem hat, der Gott auch nicht versteht. Wie spät haben wir es? Am Kreuz, kurz am Kreuz noch. Johannes 19, 25 und 26. Jesus hängt am Kreuz. Er ist nicht mehr ganz bei Sinnen, aber Maria steht am Kreuz, seine Mutter und auch andere Marias. Insgesamt sind es drei Marias, die unter seinem Kreuz stehen. 25 und 26. Es stand aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter Maria, seine Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus nun seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Ich bin froh, dass es das heute nicht mehr gibt, Kreuzigen. Und ich bin froh, und ich gucke mir auch keine Filme an mit Mel Gibson, die Passion oder so, das kann ich überhaupt nicht ab. Ja? Okay. Oh. Hm. Okay. Ja, danke. Ja, das wusste ich nicht. Ja, okay. Ja, gut, wir haben gehört, es ist immer noch, wird immer noch praktiziert in einigen Regionen. Und ich frage euch als Mutter, wenn mein Sohn am Kreuz hängt, genau, das habe ich mir auch gedacht. Warum ist kein Haare raufen und keine Hysterie niedergeschrieben und überliefert von der Mutter? Gerade die Mutter, die den Sohn großgezogen hat, die ihm sehr nahe ist und die schon so viel verstanden hat. Was ist es dann? Resignation und Angst, dass sie nur da steht und hört, wie Jesus mit Johannes spricht, dass sich um sie gekümmert wird nach seinem Tod? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass ihr Glaube geprägt ist, dass das, was sie in sich getragen hat, dies Unverständliche, dass das gewachsen ist in ihr, dass das, was sie bewegt hat, die Prophezeiung, das, was Simeon ihr gesagt hat, dass ein Schwert durch ihre Seele gehen wird. Der Geist Gottes arbeitet so, dass wenn sie steht und sieht ihren Sohn, dann weiß sie, das ist der Moment des Schwertes in meiner Seele. Aber sie weiß, auch wenn er das erfüllt, wird er alles andere auch erfüllen, was über Jesus gesagt ist. So ist dort am Kreuz, sehen wir Maria. Obwohl es einer der dunkelsten Momente in ihrem Leben ist, ist es auch ein Moment, wo sie stehen kann. Ein Moment, wo sie nicht einknickt. Wo sie weiß, dass dieser Gott, der so viel in sie hineingelegt hat und es Jahr um Jahr bearbeitet hat, es auch tun wird, was er gesagt hat. Deswegen sehen wir Maria auch im Obergemach. Sie ist dabei. Sie hat das bewahrt und nicht rausgeschmissen aus ihrem Herzen, was Gott über so viele Jahre bewegt hat. Mach das auch nicht. Geh nicht oberflächlich damit um. Es ist handverlesen, was Gott an unverständlichen Dingen dir auferlegt. Ich glaube, dass Gott unsere Emotionen nicht verschwendet, unsere Kraft auch nicht verschwendet. Anna, kein Tag in Deutschland ist verschwendet. Oder die Jahre, Esmat, die letzten Jahre, ist nicht verschwendet. Gott verschwendet unsere Kraft nicht mit sinnlosen Dingen, die uns begegnen. Die unverständlichen Dinge Gottes helfen uns, eine lange Zeit im Glauben durchzuhalten. Jetzt sehe ich aber Frauen, denen vielleicht alles fremd ist. Jesus, Christsein, Beten und die Bibel, das ist wie eine andere Welt. Und es hat nicht viel mit deiner zu tun vielleicht. Aber doch bist du hier und hörst das Wort Gottes. Du hörst von Jesus und dass es Gottes Anliegen ist, eine Beziehung mit dir zu haben. Nicht irgendwann in ferner Zukunft, ganz unbestimmt, sondern heute und jetzt. Es ist ein Tag, an dem Gott seine Beziehung mit dir anfängt. Da, wo er in dein Herz hineinruft, dass er dich will, dass er sich um dich kümmern will. Und diese Beziehung zu Jesus ist auf ein ganzes irdisches Leben angelegt und darüber hinaus trägt es in die Ewigkeit hinein. Das ist die Anleitung dafür, wie wir mit Gott leben können. Hier redet er persönlich zu dir und auch zu mir. Wir sind nur wie Hebammen. Die Hebammen helfen ins neue Leben hinein. Du trittst aus deinem Leben ohne Gott hinaus und trittst hinein in das Leben mit Gott. Das ist eine Willensentscheidung. Und wir können dir dabei helfen und wir können sagen, ja, wir beten mit dir. Tritt raus aus deinem Leben ohne Gott in ein Leben mit Gott und mit der Geborgenheit seiner Leitung. Das kostet fast nichts. Es kostet etwas. Es kostet deinen Stolz. Es kostet deinen Stolz, dein Leben alleine meistern zu wollen mit allem, was nicht klappt, mit allem Guten, allem Schlechten. Da sagt Gott, ich möchte dein Leben leiten. Es ist eine Willensentscheidung. Und dieser Gott ist heute Morgen hier. Es war eine Botschaft oder ein Thema für gläubige Frauen, aber es ist auch der Aufruf, dass Gott eine Beziehung mit dir anfangen möchte, jetzt und heute Morgen. Amen.